Sie hören den Kurier.
Stellt euch vor, ihr hättet alles zurückgelassen. Alles Hab und Gut, ja, habt sogar euer Haus verkauft. Für das Versprechen auf ein besseres Leben. Mit dem Flugzeug geht es in eine unbekannte Stadt. Alle sprechen eine fremde Sprache. Polizisten holen euch am Flughafen ab und mit einem Bus geht es in einen Wald. Von dort weiter zu Fuß bis zu einem Stacheldrahtzaun. Da müsst ihr drüber, heißt es, dann habt ihr es geschafft. Doch plötzlich sind da Soldaten mit Waffen und lassen euch nicht durch. Es geht weder vorwärts noch zurück, denn die Uniformierten versperren den Rückweg. Ihr seid gefangen, im Wald, ohne Essen, ohne Trinken, nur mit dem, was ihr am Leibe trägt. Genauso geht es derzeit 4000 Menschen an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Wir schauen heute an die EU-Außengrenze. Ich habe mir das Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland und die vermeintlichen Erpressungsversuche von Diktator Alexander Lukaschenko genauer angeschaut und gemeinsam mit unserer Brüssel-Korrespondentin Ingrid Steiner-Gaschi und der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger die Sanktionen der EU und etwaige Lösungsvorschläge analysiert. Mein Name ist Caroline Ferstl. Es ist Mittwoch, der 17. November 2021. Es sind schockierende Szenen, die sich gestern Dienstag an der Grenze zwischen Belarus und Polen abgespielt haben. Was ihr im Hintergrund hört, ist der Ton von Videoaufnahmen, in denen Migranten mit Steinen werfen und Soldaten mit Wasserwerfern und Tränengas antworten. Andere Aufnahmen zeigen weinende Kinder und Frauen. Seit Wochen füllen wir die Zeitungen mit Bildern und Artikeln über die Situation an der EU-Außengrenze in Polen und den hybriden Krieg, den der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko gegen die EU führt. Ihm wird vorgeworfen, er nutze flüchtende Menschen als Erpressung, um die EU zu zwingen, die gegen Belarus erlassenen Sanktionen aufzuheben. Die EU hatte diese als Reaktion auf die manipulierten Präsidentschaftswahlen im Oktober 2020, Lukaschenkos diktatorische Gewalt und seine Missachtung der Menschenrechte erlassen. Sie sind vor allem wirtschaftlicher Natur und betreffen den Import bestimmter Güter aus Belarus, zum Beispiel Ölprodukte. Lukaschenko nutzt also unschuldige Menschen als Waffe für seine wirtschaftlichen Interessen. Etwa 100 Menschen täglich sind seit August an die Grenze gebracht worden. Menschenrechtsorganisationen gehen von bis zu 20.000 Menschen aus, die bis Mitte Oktober hier angelangt sind. Aktuell sollen 4.000 im Ödland an der Grenze festsitzen. 10 Menschen sollen bereits verstorben sein. Die EU ist zerrissen in der Frage, wie man gegen Belarus vorgehen soll. Die Kommission bevorzugt strenge Sanktionen, hat diese nach Kritik immer wieder verschärft und geht erstmals auch gegen Einzelpersonen und Organisationen vor, wie etwa Reisebüros, die helfen sollen, die Menschen an die Grenze zu bringen. Der staatlichen belarussischen Fluggesellschaft Belavia wurde verboten, europäische Flugzeuge zu leasen. Ähnliches soll auch für Fluggesellschaften aus Drittländern gelten, die Belarus unterstützen. Die Sanktionen haben Polen, Lettland und Litauen aber zu lang gedauert. Die Länder haben inzwischen eigenständige Grenzzäune gebaut und Polen hat die Migranten gewaltsam mit illegalen Pushbacks versucht, zurückzudrängen und lässt keine unabhängigen Journalisten und Medien an die Grenze zur Berichterstattung vor Ort. Und auf der diplomatischen Ebene wird verhandelt. Deutschlands noch Kanzlerin Angela Merkel hat mit Lukaschenko telefoniert und auch mit Russlands Präsident Putin, der ja ein Verbündeter Weißrusslands ist. Denn Gerüchten zufolge soll auch er seine Finger im Spiel mit den Flüchtlingen haben. Das hat mir zumindest meine Kollegin in Brüssel, Ingrid Steiner-Gaschi, erzählt, mit der ich auch über die Sanktionen der EU gesprochen habe. Ingrid, wie ist denn gerade die Situation in Brüssel? Wie dominant ist da das Thema Flüchtlingsdrama an der EU-Außengrenze?
Ja, die fatale Lage an der Grenze zwischen Weißrussland oder Belarus und Polen bzw. Litauen ist sehr, sehr angespannt. Und das ist also das große Thema hier, abgesehen von den ganzen Corona-Infektionen und der hier steigenden schwierigen Lage. Aber damit, mit diesem großen Thema haben sich die Außenminister beschäftigt, beschäftigen sich auch die Verteidigungsminister. Und das ist die große Frage hier, wie soll man damit umgehen? Wie soll man diese Flüchtlingsrouten reduzieren? Und was macht man jetzt mit all diesen tausenden Menschen, die da an der Grenze sitzen und hocken und frieren und denen man wirklich bald helfen muss?
Jetzt wurden die Sanktionen verschärft. Wie siehst du das? Ist das der richtige Weg? Ist das das richtige Mittel oder braucht es da noch mehr?
Ich denke, es ist aber ein richtiger Schritt. Es ist ein Schritt von mehreren, die ohnehin schon gesetzt wurden. Das ist ja immerhin schon die fünfte Sanktionsrunde, die Brüssel beschließt. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und er zielt ja vor allem darauf ab, jetzt diese aufgegangenen Migrationsrouten zu schließen. Und dabei hat man ja vor allem die Fluglinien und die Reisebüros und die diversen Hotels im Visier, also alle Bestandteile dieser Schlepperrouten, teilweise staatlich organisierten Schlepperrouten. Und die Kommission in Brüssel hat Emissäre ausgeschickt, um mit den diversen Fluglinien zu sprechen, zum Beispiel mit Turkish Airlines oder mit der emiratischen Billigfluglinie Fly Dubai und mit der syrischen Airlinie Jamwings. Und Drohungen gibt es auch gegen die belarussische Airlinie Belavia. Und die Idee war, die Fluglinien sollen insoweit sanktioniert werden, sie dürfen keine Migranten mehr, also aus Syrien, aus Jemen, aus Afghanistan und aus dem Irak nach Weißrussland fliegen. Und die Fluglinien, also vor allem Turkish Airlines, hat sofort reagiert, weil die Drohung stand im Raum, Turkish kriegt keine Überflugs- und Landerechte mehr in der EU. Und das ist natürlich ein Schritt, dann kann eine Fluglinie nicht riskieren. Ja. Und auch die syrische Fluglinie hat ihre Flüge gestoppt, ist zwar klein, die gehört übrigens einem Cousin des syrischen Machthabers, Bashar al-Assad. Aber sie ist immerhin in der Vorwoche 20 Mal zwischen Damaskus und Minsk hin und her geflogen.
Wie wird da die Fluglinie unterscheiden zwischen flüchtenden Migrantinnen, die an Bord wollen, und Touristen oder normalen Staatsbürgern?
Na, ich würde mal sagen, die Touristen, die vom Irak nach Weißrussland fliegen im Winter, diese Zahl ist eher verschwindend gering. Aber tatsächlich ist es so, dass in den Flughäfen in Istanbul, in Damaskus, in Dubai werden jetzt Menschen mit syrischen, jemenitischen, irakischen, afghanischen Pass einfach nicht ins Flugzeug gelassen. Auch wenn sie ein Visum für Weißrussland haben. Das geht nicht. Und was auch nicht mehr verkauft wird, sind One-Way-Tickets. Zum Beispiel von Istanbul nach Minsk. Das gibt es einfach nicht mehr. Und das hat schon Wirkung gezeigt. Also es gibt schon weniger Flüge und weniger Menschen, die nach Minsk fliegen.
Also die Sanktionen scheinen doch zu wirken.
In diesem Sinne sind die Sanktionen zielgerichtet und da wirken sie. Ich denke, das ist, also jetzt diese Migrationszuströme, die kann man à la longue drosseln. Vielleicht nicht ganz zum Verschwinden bringen, aber à la longue wird die sicher kein großes Thema mehr sein, bis es endgültig wirkt. Aber es gibt dann trotzdem zwei weitere Probleme, nämlich erstens, was tun mit den Menschen, die jetzt in Weißrussland sind? Und das sind nämlich nicht nur die 4.000 an der Grenze, sondern angeblich bis zu 12.000 in Minsk. Das sind auch 12.000 Menschen, die praktisch nichts mehr besitzen. Die haben ihr letztes Hab und Gut verkauft für die super teuren Tickets nach Weißrussland und diesem Versprechen, vielleicht irgendwie in den Westen zu kommen. Die sind jetzt da. Und das zweite Problem ist, die ursprünglichen Sanktionen haben sich ja gegen etwas ganz anderes gerichtet. Nämlich, die sind verhängt worden nach den Wahlen im Vorjahr, nach den getürkten Wahlen. Und diese Sanktionen sind nach wie vor da. Die sind übrigens auch weitaus weniger wirksam.
Ja. Jetzt hat in den vergangenen Tagen auch noch Kanzlerin von Deutschland Angela Merkel mit Alexander Lukaschenko telefoniert. Hat das auch was gebracht oder was war da Thema bei dem Telefonat? Weiß man das?
Das ist der Versuch der noch immer mächtigsten Politikerin in der EU, Einfluss zu nehmen auf den weißrussischen Diktator. Ob es funktioniert hat, schwer zu sagen. Ich glaube, wenn überhaupt jemand Einfluss nehmen kann auf den weißrussischen Autokraten Alexander Lukaschenko, dann ist es vermutlich Wladimir Putin. Und mit dem hat ja die deutsche Kanzlerin auch mittlerweile zweimal telefoniert. Mhm. Und über diese Umwege, wer weiß, vielleicht hat es Fortschritte gebracht, aber so schnell werden wir das nicht sehen.
Mhm. Plant man da eine Zusammenarbeit mit Russland? Will da die EU mit Russland gemeinsam agieren, um Lukaschenko aufzuhalten?
Das Problem ist ja eher, dass Russland und Weißrussland sind ja Verbündete. Also wenn man die Dinge in Weißrussland ändern will, muss man wahrscheinlich den großen Hebel in Moskau ansetzen. Weil in Brüssel geht man davon aus, dass diese Idee, Flüchtlinge und Migranten auf so eine derartig perfide Weise zu missbrauchen, wie Lukaschenko das tut, dass das nicht Lukaschenkos alleinige Idee war, sondern dass es zumindest die Zustimmung, wenn nicht gar Hilfe oder Unterstützung aus Moskau dafür gegeben hat. Es gibt da Gerüchte, das kann ich in keiner Weise bestätigen, aber ich habe gehört davon, dass der Chef des weißrussischen Geheimdienstes sich mit dem Chef des russischen FSB, also der russische Geheimdienst, getroffen hat und dass man da Pläne ausgearbeitet hat, schon im Sommer, wie man vorgehen könnte. Und wenn wir uns erinnern, hat damals Alexander Lukaschenko schon im Sommer gedroht, von wegen, ja, also er möchte eigentlich, Europa wird sich noch wundern, in dem Sinne, dass er da die Migranten nicht mehr aufhält. Und damals hat ganz Europa noch gelächelt und sich gefragt, was will er eigentlich? Es gibt ja gar keine Migranten in Weißrussland. Aber auf die Idee, auf so eine schlimme Idee, dass man Migranten explizit ins Land holt und sie dann an die Grenze zwingt, um Europa zu destabilisieren, auf so eine Idee ist in Brüssel niemand gekommen.
Wird man dann irgendwann erfahren, ob diese Gerüchte stimmen?
Schwer zu sagen. Geheimdienste legen ihre Pläne eher selten offen, würde ich sagen. Ja. Aber wer weiß. Ich würde nicht darauf wetten, dass man draufkommt. Aber man kann davon ausgehen, und das sagt auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, dass Weißrussland in dieser Aktion nicht allein gehandelt hat und dass Russland im Hintergrund steht.
Alles klar. Ingrid, danke dir für deine Expertise aus Brüssel.
Bitte gerne. Liebe Grüße.
Akut muss man aber jetzt den Menschen an der Grenze helfen. Viele von ihnen haben ihr ganzes Hab und Gut verkauft und zwischen 12.000 und 15.000 Euro bezahlt, um an die Grenze in den Westen zu gelangen. Was soll mit ihnen passieren? Welche Lehren muss die EU aus dem Flüchtlingsdrama ziehen? Hat die Migrationspolitik der EU versagt? Judith Kohlenberger forscht zum Thema Migration an der WU Wien und hat mir diese Fragen beantwortet. Frau Kohlenberger, wenn wir auf die aktuelle Flüchtlingsdramatik an der Grenze zu Belarus blicken, hat die EU dort versagt?
Nein, ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade bei Polen, Belarus sehen, das ist eigentlich nur ein Symptom dafür, dass die EU insgesamt im Finden einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik seit 2015 ganz insgesamt versagt hat. Das muss man einfach festhalten. Man hat im Grunde seit 6-7 Jahren sich ganz intensiv damit befasst, ein einheitliches Asylsystem zu schaffen, ein gemeinsames Vorgehen zu finden, auf das sich alle 27 Mitgliedstaaten einigen können. Das ist bis dato nicht gelungen. Ganz im Gegenteil, die Migrationspolitik, die bleibt die Sollbruchstelle der EU. Und das wissen eben auch Drittstaaten wie Belarus. Und die wissen das auch auszunutzen, so wie jetzt in dieser unmittelbaren Krisensituation. Mhm.
Was hätte denn die EU von 2015 lernen sollen oder mitnehmen können?
Ich beginne vielleicht mal damit, was sie gemacht hat und was ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der Migrationsforschung als problematisch sehen. Mhm. Im Grunde hat man seit 2015 auf das gesetzt, was ich gerne in Ableitung der Pandemie als die drei A's der europäischen Asylpolitik bezeichne, nämlich Abschottung, Abschreckung und Auslagerung an Drittstaaten, zum Beispiel in Form des EU-Türkei-Abkommens. Man sieht aber leider an den zahlreichen Brennpunkten, die sich ja nicht nur jetzt in Polen, Belarus offenbaren, sondern im Grunde an allen Außengrenzen der EU. Griechenland ist so ein Hotspot, Kroatien, Bosnien, beschäftigt uns immer wieder mit Pushbacks. Zuletzt hat man es auch beim Grenzsturm auf die spanische Exklave Ceuta gesehen. All das zeigt ja, dass im Grunde die Maßnahmen, die man seit 2015 forciert hat, nicht wirklich greifen, weil sonst würde uns ja diese ungelöste sogenannte Flüchtlingsfrage der EU nicht weiterhin so beschäftigen. Und wenn wir das ganze Problem gelöst hätten, dann könnte man ja auch nicht dieses Schreckensgespenst 2015 darf sich nicht wiederholen vor sich hertragen. Also das zeigt ja im Grunde, wie untauglich die Maßnahmen waren. Ich bin der Meinung, man hat im Grunde seit 2015 das Problem nur zeitlich und örtlich verlagert. Aber im Hintergrund ist es immer dringlicher geworden. Mhm. Um jetzt zum zweiten Teil zu kommen, was hätte man machen können? Also ich denke, was man zumindest versuchen hätte können, ist, dass man legale Fluchtwege schafft, dass man aber auch legale Wege für reguläre Migration, also Arbeitsmigration schafft, weil was wir deutlich erkennen, jetzt auf einem globalen Blick einfach, für viele afrikanische Migranten zum Beispiel gibt es im Grunde gar keine Möglichkeit, legal in die EU zu kommen und dort für einige Jahre zu arbeiten. Auch Studierendenvisa sind sehr schwierig zu bekommen. Das heißt, es bleibt dann häufig nur die Asylschiene, obwohl es ja tatsächlich so ist, dass viele afrikanische Migrantinnen und Migranten im Grunde gar kein Ausblick, keine Perspektive darauf haben, Asyl zu bekommen. Dadurch aber natürlich auch sie lange im System bleiben, es für sie als Betroffene schwierig ist, aber auch die Aufnahmeländer und die Aufnahmesysteme, die es gibt in den Ländern, überlastet sind. Also da muss es auch zunehmend eine Durchlässigkeit geben zwischen Fluchtmigration und regulärer Migrationsschiene. Und das wäre ein möglicher Ansatz. Das ist aber etwas sehr Ganzheitliches, was jetzt nicht so eine unmittelbare Krisensituation wie in Polen und Belarus löst.
Das wäre meine nächste Frage. Was braucht es denn jetzt akut an der Grenze zu Belarus?
Also ganz akut möchte ich festhalten, dass wir, glaube ich, gar nicht mehr sprechen über konkrete Migrationspolitik oder generelle Pakete, die man schnüren müsste, generelle Maßnahmen, auf die sich die EU-27 einigen sollen, sondern ich glaube, momentan sind wir einfach mit einer ganz akuten humanitären Katastrophe konfrontiert. Also das, was in diesem Grenzgebiet passiert, das ist ja wirklich katastrophal, vor allem auch deshalb, weil Polen ganz bewusst eine Art Blackbox daraus gemacht hat und weder die Grenzschutzagentur Frontex, die Ombudsmänner für Grundrechte, noch humanitäre Organisationen dorthin vorlässt. Das heißt, wir haben gar keinen guten Einblick, wie es den Leuten da geht, was es da braucht und so weiter. Und mittlerweile wird auch berichtet, dass es schon Tote zu beklagen gibt. Also ich glaube, da müsste man einfach jetzt in der akuten Situation den Druck rausnehmen und im Grunde die Maßnahmen greifen lassen, die wir ja haben. Wir haben ja ein gültiges Rechtsframework, nämlich in Form der Genfer Flüchtlingskonvention, die besagt, Menschen haben Anrecht darauf, auf europäischem Boden einen Asylantrag zu stellen. Ja, das heißt, ein rechtsstaatliches Verfahren soll darüber entscheiden, ob denn diese Menschen wirklich auch Fluchtgründe haben, bleiben dürfen oder eben nicht. Und das kann man ja von der Ferne als Ferndiagnose nicht feststellen. Genau dafür gibt es ja eben diese rechtsstaatlichen Verfahren.
Viele der Menschen haben jetzt auch ihr ganzes Hab und Gut verkauft, um sich diese Reise nach Minsk und dann weiter an die Grenze leisten zu können. Was kann man mit denen noch machen? Kann man die nochmal zurückschicken oder muss die EU die jetzt aufnehmen?
Also ich glaube, schon im ersten Schritt ist es wichtig, dass Recht auch wirklich Recht bleiben soll und die Menschen haben eben ein Anrecht darauf, einen Asylantrag zu stellen, ja, und in einem fairen Verfahren angehört zu werden. Ja. Der Ausgang dieses Verfahrens, das ist offen. Diejenigen, die einen positiven Bescheid erhalten, die sollten bleiben dürfen. Alles andere würde einer Aussetzung der Genfer Konvention gleichkommen und ich glaube, das kann niemand wollen. Ja. Aber natürlich wird es unter diesen Menschen, die jetzt im Grenzgebiet festsitzen, auch Leute geben, die keinen Fluchtgrund haben, und die dann rückgeführt werden müssen, nicht? Und da ist ja ein weiterer Punkt, der sich schon seit langem spießt, wenn es um die EU-Migrationspolitik geht, nämlich, dass man keine Rückführabkommen mit Drittstaaten schließen kann, dass im Grunde auch die Rückführungen sehr schwierig handzuhaben sind, dass man hier wenig Verhandlungsspielraum hat und im Grunde auch da bei den Verhandlungen kaum weitergekommen ist. Ja. Und dadurch ist es natürlich auch umso schwieriger, weil man weniger unterscheiden kann, beziehungsweise auch einfach die Handhabe fehlt, wie nicht nur mit denen umgegangen wird, die bleiben dürfen, sondern auch wie mit denen umgegangen wird, die eben ganz offenkundig keinen Fluchtgrund haben.
Mhm. Und ganz allgemein für die Migrationspolitik der EU, welche Lehre sollte die EU aus dieser Flüchtlingsdramatik mitnehmen für die Zukunft?
Also ich würde sagen, dass die Situation in Polen, Belarus im Grunde hausgemacht ist. Die EU hat sich auch selber in Anführungszeichen erpressbar gemacht, weil sie eben eingeht auf diese Instrumentalisierung von Lukaschenko. Das Ganze funktioniert ja nur, wenn man Geflüchtete tatsächlich als Bedrohung wahrnimmt und ihre Ankunft auch tatsächlich als ein Akt der Aggression gesehen wird. Ja? Also um Menschen zu Waffen wirklich zu machen, braucht es auch beide Seiten, nämlich auch die Gegenseite, Polen und die EU, die das als Waffe empfinden. Und das ist natürlich sehr deutlich geworden seit 2015, dass sich Europäerinnen und Europäer offenbar von nichts mehr bedroht fühlen als von der Ankunft von Schutzsuchenden. Und genau diese Achillesferse der EU, das wissen auch Drittstaaten und das wissen sie auch auszunutzen. Und ich glaube, um da einfach dieser Bedrohung proaktiv den Stachel zu ziehen, müsste man sagen, wir haben im Grunde rechtsstaatliche Verfahren, wir wissen, wie vorzugehen ist. Wir werden auch nicht die Genfer Flüchtlingskonvention außer Kraft setzen, sondern es gibt die Möglichkeit der Aufnahme, wenn eben ein Fluchtgrund festgestellt wird. Und ich glaube auch tatsächlich, was dann in den Raum gestellt wird, das würde zu weiteren Flüchtlingsströmen führen. Stichwort vermeintlicher Pull-Effekt. Ich bin mir nicht sicher, ob Belarus das wirklich wollen kann, dann zu einem Art dauerhaften Transitland zu werden für Tausende von Geflüchteten. Wir wissen mittlerweile auch in Minsk sind sehr viele gestrandet und kommen nicht weiter. Also das sorgt ja auch zunehmend innerhalb des Landes für Irritationen. Also im Grunde wird das Lukaschenko auch nicht lange aufrechterhalten können. Problematisch ist natürlich jetzt die akute Situation, wo wir sehen, es ist auch eine Art Gewaltspirale, wo mit Waffen gegen Geflüchtete vorgegangen wird, von der Gegenseite auch wieder mit Gewalt agiert wird. Also da ist es wirklich höchst an der Zeit, Druck aus dem Kessel rauszunehmen.
Mhm. Danke auf jeden Fall für Ihre Expertise.
Sehr gerne, vielen Dank.
Die Gewaltspirale muss enden, lautet der Appell. Ob das wirklich geschieht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Am Montag ist übrigens Weißrusslands Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja in Wien zu Gast und wird mit Bundeskanzler Schallenberg und Außenminister Lienhardt über das Flüchtlingsdrama an der Außengrenze, die Zukunft von Diktator Lukaschenko und Putins Rolle in dem Spiel sprechen. Mein Kollege Johannes Ahrens wird vor Ort sein und berichten. Für heute war es das aber von uns. Danke euch fürs Zuhören. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian. Produziert wurde der Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Ferstl. Bis zum nächsten Mal.